SWR 2 Forum.
Landtagswahl 21. Wer regiert in Rheinland-Pfalz? Mein Name ist Klaus Heinrich. Seit 30 Jahren wird das eigentlich strukturkonservative Rheinland-Pfalz von den Sozialdemokraten regiert. Und glaubt man den Umfragen, könnte das auch nach der Wahl am kommenden Sonntag so bleiben. Denn die SPD von Ministerpräsidentin Malu Dreyer steigt in der Wählergunst. Für die lange auf Platz 1 liegende CDU geht es bei allen Instituten bergab. Kann der Herausforderer Christian Baldauf auf den letzten Metern das Finish noch gewinnen oder kann sich die SPD auf die Fortsetzung des bisherigen Regierungsbündnisses mit den Grünen und der FDP verlassen? Und welche bundespolitische Bedeutung hat die Wahl in Rheinland-Pfalz? Darüber diskutieren in diesem SWR2-Forum Karin Lauscher, sie ist Landeskorrespondentin für die Rheinpfalz, Professor Dr. Uwe Juhn, er ist Politikwissenschaftler an der Universität Trier, und Matthias Zahn von der SWR-Redaktion Landespolitik in Mainz. Frau Lauscher, die Umfragen der letzten Tage ergeben, die SPD liegt um bis zu 4% vor der CDU. Kann Christian Baldauf den Trend im Schlusssport noch umdrehen?
Naja, also die bis zu 4 Prozentpunkte, ich weiß nicht, ob diese Zahlen jetzt tatsächlich die aktuelle Stimmung wiedergeben. Und wenn ja, dann müssen wir überlegen, wie es denn um die Briefwähler steht, die ja schon zu einem sehr hohen Anteil ihre Kreuzchen gemacht haben. Aber insgesamt erinnert es natürlich sehr stark an den Wahlkampf-Endspurt von vor 5 Jahren. Da hat die SPD auch eine fulminante Aufholjagd gemacht. Und damals lag Julia Klöckner mit der CDU sehr weit hinten. Ich weiß nicht, ob Christian Baldauf jetzt noch die Chancen hat. Es fällt auch uns Korrespondenten schwer, so ein wirkliches Gefühl zu entwickeln. Denn auch wir sind sehr viel im Homeoffice und im Lockdown.
Herr Juhn, zur Corona-Masken-Affäre sagt Baldauf, Rückenwind ist das nicht. Da hat er zweifellos recht, aber das klingt ja schon so ein bisschen wie eine Erklärung für ein möglicherweise enttäuschendes Resultat für seine CDU, oder?
Ja, das kann man so sehen, in der Tat, denn wir wissen gar nicht, ob der Wähler das überhaupt nennenswert wahrnimmt, was wir unter der Maskenaffäre verstehen und ob es dann seine Wahlentscheidung in irgendeiner Weise beeinflusst. Wir müssen sagen, es hat ja nichts mit Rheinland-Pfalz zu tun und auf der anderen Seite sind es auch zwei der großen Öffentlichkeit eher unbedeutende, jedenfalls unbekannte Politikerinnen. Und das ist dann in der Regel so, dass die Wähler das unter dem Radar der Wahrnehmung registrieren.
Frau Dorsch hat es eben schon gesagt, viele Rheinland-Pfälzer haben schon abgestimmt, Herr Juhn, per Briefwahl. Welchen Einfluss hat das auf das Stimmverhalten mutmaßlich?
Na, die Briefwahl begünstigt eigentlich die CDU und auch die Grünen aus unterschiedlichen Gründen. Die gerade ältere CDU-Wähler empfinden es als Staatsbürgerpflicht, ihre Stimme abzugeben und damit eben auf jeden Fall mitzumachen. Das heißt also auch die Briefwahlunterlagen zu beantragen. Bei den grünen Wählern ist es häufig das hohe politische Interesse und das führt dann eben dazu, dass diese in der Vergangenheit begünstigt waren. Wir wissen aber nicht, wie es dieses Mal aussieht, weil ja die Gesamtheit der Briefwähler sich der Gesamtheit der Wähler annähert. Und daher, wenn wir eine größere Zahl von Briefwählern haben, können wir nicht genau hochrechnen, inwieweit diese dann dem bisherigen Wahlverhalten entspricht oder ob wir hier ein anderes Wahlverhalten dann bei den Briefwählern sehen.
Matthias Zahn, wenn schon viele Rheinland-Pfälzer vor dem Maskenskandal ihre Stimme per Brief abgegeben haben, dann kann sich die CDU ja doch noch berechtigte Hoffnung auf Platz 1 machen, oder?
Nun ja, auf jeden Fall wird man bei der CDU froh sein, dass in den vergangenen Wochen vor Bekanntwerden des Maskenskandals schon viele ihre Stimme abgegeben haben, denn bekanntlich, wer Briefwahl gemacht hat, kann diese Stimme nicht zurückholen. Und dann wird man eben sehen, ich sehe das etwas anders als Professor Juhn, also die CDU hatte Angela Merkel jetzt 16 Jahre an der Spitze, diese Frau steht für Unbestechlichkeit, für Bescheidenheit und jetzt plötzlich bundesweit geht durch die Medien, dass in der Union, wenn es auch nur Einzelfälle sind, dass es da um Vetternwirtschaft geht, dass es da um Raffgier geht im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Also ich denke, das kann schon eine Stimmung für eine Partei beeinflussen, jetzt auch im Landtagswahlkampf und es stehen ja andere bereit, die Freien Wähler zum Beispiel, die ja hochgehen in den Umfragen, die sich ja so ein bisschen präsentieren als die, die eben ja sehr, sage ich mal, eben unbestechlich sind, die so eine Projektionsfläche auch für konservative Wähler bilden. Und das kann der CDU tatsächlich jetzt auf den letzten Metern in diesem Wahlkampf-Endspurt noch zu einem sehr großen Problem werden.
Tja, Herr Zahn hat es angesprochen, Herr Juhn. Rheinland-Pfalz war Jahrzehnte nach dem Krieg von der CDU dominiert. Warum tut sich die Partei von Helmut Kohl seit den 90er Jahren so schwer gegen die SPD in Rheinland-Pfalz?
Die Frage kann relativ leicht beantwortet werden. Es liegt immer an der Popularität der Spitzenkandidaten, der amtierenden Ministerpräsidenten der SPD. Kurt Beck stand dafür. Viele SPD-Wähler bei Landtagswahlen haben entschieden, dass Kurt Beck eben als Kandidat sie mehr überzeugte als diejenigen, die die CDU aufstellte. Und jetzt ist es ähnlich bei Malu Dreyer. Sie hatte auch gegenüber Julia Klöckner bessere Werte beim letzten Mal. Und eben, sie liegt auch diesmal deutlich gegenüber Christian Waldau vorn. Und wir wissen, dass bei Landtagswahlen die Persönlichkeit des Ministerpräsidenten eine entscheidende Rolle spielt. Das haben wir in der jüngeren Vergangenheit ja vielfach gesehen. Und das erleben wir ja auch beispielsweise, wenn wir den Umfragen glauben, im Nachbarland Baden-Württemberg, wo es ja ähnlich dann hier zugunsten der Grünen aussieht.
Ist das so, Frau Dauscher? Sind es vor allem die Sympathiewerte, die Frau Dreyer für sich entscheiden lassen könnte am Ende?
Naja, ich denke, es sind mehrere Gründe. Zum einen werden Regierungen abgewählt. Und es ist selten so, dass die Herausforderer gewählt werden. Und nach einer Wechselstimmung sieht es im Moment nicht unbedingt aus. Ob es wirklich nur an der Beliebtheit der Spitzenkraft hängt, ich glaube, ehrlich gesagt, Herr Professor Jun, das ist ein bisschen kurz gedacht, denn es hängt auch immer daran, damit zusammen, wie die ganze Partei sich aufstellt. Die SPD hat das Entscheidende von der CDU 1988 gelernt, als sich damals die CDU nämlich zerlegte. Wir erinnern uns, Bernhard Vogel, Gott schütze Rheinland-Pfalz. Seitdem weiß die SPD, wenn wir nicht wie eine Eins geschlossen hinter unserer Spitzenfrau oder unserem Spitzenmann stehen, dann passiert uns das Gleiche wie der CDU. Und die CDU war Jahrzehnte wirklich zerstritten. Das ist das Verdienst von Christian Baldauf und auch von Julia Klöckner, dass die Partei inzwischen geschlossen ist. Ob es reicht, ist eine andere Frage.
Tja, Herr Jun, die Sympathiewerte von Malu Dreyer ist das eine, aber die Zerstrittenheit, die alte Zerstrittenheit der CDU das andere. Und trotzdem ist die CDU einigermaßen wieder intakt, ist aufgeräumt worden mit alten Problemen. Dennoch scheint es nicht zu reichen für einen Wechsel. Was fehlt für eine Wechselstimmung?
Ja, das hat Frau Dauscher angesprochen und ich würde ihr auch gar nicht widersprechen. Ich habe jetzt nur erstmal den wesentlichsten Punkt genannt, ohne die anderen, die natürlich auch eine wichtige Rolle spielen, hier aufzuzählen. Dann hätte ich ja auch einen 20-minütigen Vortrag halten können, warum die SPD hier in der dominanten Position bei Landtagswahlen ist. Und man muss klar sehen, nur bei Landtagswahlen, bei Bundestagswahlen schafft sie das nicht und bei Kommunalwahlen landesweit auch nicht. Und das hat eben doch viel mit der Kandidatin zu tun, aber eben auch tatsächlich mit der Performance der Landesregierung, die in der Tat, so wie es gesagt wurde, hier sehr pragmatisch vorgegangen ist, eher moderat. Und es war auch immer von Vorteil für die SPD, dass die FDP als Regierungspartner zur Verfügung stand. Das hat auch immer das Ansehen der SPD im eher bürgerlichen Spektrum erhöht. Und hat auch mit dazu beigetragen, dass der Regierungskurs eher moderat und pragmatisch war. Und das sind wesentliche weitere Gründe, die eben auch dafür gesprochen haben, dass die SPD hier bei Landtagswahlen große Erfolge feiern konnte.
Und auf dem Konto der CDU fehlt ganz einfach der oder die strategischen Partner, denn FDP und Grüne gehen zwar ohne Koalitionsaussage in diesen Wahlkampf, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass sie, wenn eine Ampel möglich wäre, doch wieder mit der SPD weitermachen würden. Und es hatte sich in den vergangenen Monaten ja bei der CDU gezeigt, man hat so ein bisschen die Grünen umworben. Herr Baldauf war plötzlich eher ein Schwarz-Grüner, der viel über Wald, über Schöpfung, über die Bewahrung der Schöpfung geredet hat. Also das waren Avancen gegenüber den Grünen. Auf der anderen Seite hat man sich mit der FDP zerstritten. Da gibt es eine beiderseitige Abneigung. Also es ist eben nicht so, dass man jetzt sagen könnte, das könnte nach dem Wahltag auf eine schwarze Ampel locker und leicht hinauslaufen. Schwarz-Grün nach den jüngsten Umfragen auch keine Mehrheit. Also das ist auch das, was die CDU in diesem Wahlkampf lähmt. Sie kann eigentlich keine Machtperspektive auch den Wählern bieten.
Warum schafft es die CDU nicht, Frau Dauscher, die FDP beispielsweise auf ihre Seite zu ziehen? Woran liegt's?
Ja, das sind, glaube ich, so fast schon persönliche Animositäten, was da vor 5 Jahren passiert ist. Frau Klöckner und Herr Wissing waren wirklich ganz, also Herr Wissing, der FDP-Landesvorsitzende, inzwischen Generalsekretär der Bundespartei, beide waren wirklich sehr eng. Das spürte man im Wahlkampf. Sie haben sich darauf gefreut, später zusammen auch zu regieren. Dann ist die FDP zur SPD gegangen, aus ganz pragmatischen Gründen. Hat es anders gemacht als die FDP im Bund. Und dann war das Tischtuch sozusagen ein bisschen zerschnitten.
Mhm. Christian Baldorf sucht ja gar nicht erst eine Attacke gegen die beliebte Ministerpräsidentin. Das fiel ja auf bei der Fernsehdebatte im SWR in der letzten Woche. Er zielt mehr auf die zweite Reihe, auf die Regierungspolitikerzahn. Ist er damit richtig beraten?
Er sitzt ganz einfach mit im Boot, denn die guten Umfragewerte der CDU in den vergangenen Monaten, das hing auch sehr stark an dem Merkel-Spahn-Effekt, dass die Leute zunächst mal zufrieden waren, wie diese Krise gemanagt wurde, auch im Bund. Und das hat abgefärbt auf die CDU in Rheinland-Pfalz. Und da konnte Baldorf eigentlich gar nicht aussteigen. Er trägt auch diesen Öffnungskurs zum Beispiel jetzt in großen Teilen mit und ja, sagt zum Beispiel, wir müssen mehr testen, 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 aber er kann eigentlich da die Landesregierung nicht attackieren und es ist eben auch nicht angezeigt, die Ministerpräsidentin wirklich hart anzugreifen. So etwas würde in Rheinland-Pfalz bei den Wählern nicht verfangen. Im Gegenteil, das wäre dann ja eher kontraproduktiv.
Herr Jun, gutieren die Wähler denn diese fehlende Aggressivität von Herrn Baldorf?
Auch nicht wirklich. Also seine Werte gehen in keinster Weise nach oben. Mhm. Egal, was er macht, glaube ich, hat er es sehr schwer gegenüber der Ministerpräsidentin. Ja, von daher kann er gar nicht mehr großartig etwas verändern, auch in den letzten Tagen nicht mehr. Ich denke, dass eben die Karten für Herrn Baldorf ausgereizt sind und er kann jetzt nur noch hoffen, dass eben tatsächlich das so passiert, wie manche es andeuten, dass eben doch er, dass der Bundestrend, der lange Zeit für ihn positiv gelaufen ist, eben bei der Stimmabgabe vieler Briefwähler noch positiv für die Partei gewirkt hat. Lassen Sie mich aber eins sagen, Herr Zahn, ich glaube, dass das, was Sie gerade angesprochen haben, tatsächlich stärker wirksam wird als die sogenannte Maskenaffäre, dass die Unzufriedenheit oder Müdigkeit gegenüber der Corona-Politik, die Müdigkeit gegenüber der Corona-Pandemie, die ja dann eben doch stärker gegen die CDU wirkt. Es ist so, dass die Corona-Politik, das gute Krisenmanagement, das ist mit der CDU nach Hause gegangen. Deswegen ist auch in Rheinland-Pfalz die CDU, wie Sie zu Recht sagten, nach oben gegangen. Und jetzt eben geht es aber auch diese Müdigkeit und Unzufriedenheit, die spürbar ist, auch wieder mit der größten Regierungspartei im Bund einher, nämlich mit der CDU. Und das ist auch eine der Gründe, warum die Freien Wähler in den Umfragen zuletzt nach oben gegangen sind. Die profitieren unter anderem auch wesentlich davon.
Warum wird die SPD dafür nicht mit abgestraft oder läuft es gut in Rheinland-Pfalz, Herr Zahn, was das Corona Management angeht?
Nun, die SPD hat sozusagen jetzt auch Glück gehabt. Sie konnte wegen einer niedrigen Inzidenz im Land am Montag den Einzelhandel aufmachen. Da könnte man sagen, das ist Wahlkampf, aber es war eben so mit Bund und Ländern vereinbart und das war eben sozusagen die Möglichkeit, die Malu Dreyer genutzt hat und so etwas, ja, wird natürlich dann auch gutiert. Also Malu Dreyer hat schon seit Mitte Februar darauf gedrängt, wir müssen einen Öffnungsplan liefern und den hat sie jetzt eben auch relativ kurz vor der Wahl, aber sie hat ihn geliefert und das ist sicher ein Punkt, wo sie davon profitiert, dass sie die Krisenmanagerin ist. Und natürlich sind Fehler passiert in den Altenheimen, bei der Digitalisierung der Schulen. Aber es überwiegt eben ganz offensichtlich ein positiver Eindruck. Und das zeigt ja auch in den Umfragen, dass doch noch eine deutliche Mehrheit der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer mit der Arbeit der Landesregierung auch in Corona-Dingen zufrieden ist.
Ole von Beust, der frühere Hamburger Bürgermeister, hat kürzlich gesagt, die Leute wählen gerne den Amtsinhaber, aber der als erlebbarer Cheferlediger zu spüren ist in Sachen Corona. Ist es das, wovon auch Malu Dreyer, Frau Dauscher, profitieren kann am Ende, weil es einigermaßen erlebbar gut läuft in Rheinland-Pfalz, was das Management der Corona-Krise angeht?
Naja, sie ist zumindest das Gesicht für das Krisenmanagement in Rheinland-Pfalz. Sie ist auch das Gesicht oder stellt es gerne zur Verfügung für das Land, in dem der BioNTech-Impfstoff entwickelt worden ist. Das hat sie jetzt sehr geschickt in den Wahlkampf auch eingebaut seit Dezember. Insofern, sie hat die Bühne, sie ist in den Talkshows präsent, sie ist mehrfach wöchentlich in den Medien präsent, spricht auch häufig mit Journalisten. Von daher denke ich, ja, das schlägt auf jeden Fall positiv für sie zu Buche. Und sie hat, vielleicht dieser Satz noch, sie hat jetzt nicht so eine krawallige Art wie der bayerische Ministerpräsident. Von ihr würde man auch nicht irgendwas hören, dass jemand schlumpfig grinste. Sie hat sich da eigentlich auch ganz staatsfrauisch gegeben die ganze Zeit.
Corona macht den klassischen Straßenwahlkampf ja unmöglich. Vieles findet im Netz statt. Fragt sich nur, wer das guckt. Bekommen die Rheinland-Pfälzer überhaupt etwas mit von dem Wahlkampf, Herr Jun? Etwa durch gewitzte Plakate oder durch Straßenaktionen? Oder ist das jetzt ein wirklich rein virtueller Wahlkampf geworden in Rheinland-Pfalz?
Naja, das Digitale spielt von Seiten der Parteien halt eine wichtige Rolle. Ihnen blieb ja nicht viel anderes übrig, ja, nachdem Präsenzveranstaltungen so gut wie ausgefallen sind. Und daher haben die Parteien eben ihre Aktivitäten weitgehend ins Netz verlagert. Man muss allerdings sagen, dass die Resonanz, und da sprechen Sie ja gerade an, Herr Heinrich, nicht allzu hoch ist. Also wenn man da reingeht und sich das anguckt, sieht man, dass häufig nur die Anhänger der eigenen Partei oder die Sympathisanten der eigenen Partei sich dort versammeln bei diesen Veranstaltungen und nur wenige der Unentschiedenen, der Wechselwähler sich dort einfinden, um sich zu informieren. Und von daher hält sich das von der Aufmerksamkeit dann doch in Grenzen. Natürlich sehen die Rheinland-Pfälzer auch das, was auf Plakaten ihnen abgebildet wird oder das, was in den klassischen traditionellen Massenmedien an Wahlkampf stattfindet. Und von daher ist schon dann insgesamt der Eindruck vorhanden, dass die Rheinland-Pfälzer den Wahlkampf wahrnehmen, aber eben die ganz große Spannung fehlt und eben die großen Veranstaltungen fehlen. Und von daher ist es doch so ein bisschen eine Art Wahlkampf-Light, der hier stattfindet.
Vielleicht ist es auch ein Fernsehwahlkampf in diesem Fall. Heute Abend im SWR Fernsehen ab 20.15 Uhr sind alle Spitzenkandidaten der Landtagsparteien vertreten, aber auch die Spitzenvertreter der Linken und der Freien Wähler, die ja noch nicht im Landtag sind, wird also spannend. Letzte Woche hatten wir ein Fernsehduell zwischen Frau Dreyer und Herrn Baldauf. Da haben viele gesagt, ach, das ist eigentlich unentschieden ausgegangen. Ich glaube auch Sie, Frau Dauscher, hat Herr Baldauf da seine Chance nicht genutzt aus Ihrer Sicht?
Doch, er hat seine Chance sehr gut genutzt. Mhm. Das sehe ich schon so. Aber also ich finde auch, dass er über sich hinausgewachsen ist. Aber nichtsdestotrotz konnte Frau Dreyer dann gegen Ende doch sehr ihre Punkte machen. Von daher würde ich auch zustimmen. Es lief am Ende unentschieden. Aber ich glaube, er hat alles ausgeschöpft, was er konnte.
Was war Ihr Eindruck, Herr Jun?
Ja, es ist ja auch nicht ganz einfach für Christian Baldauf gewesen in dieser Situation. Er trifft auf eine Ministerpräsidentin, die auch in diesen TV-Duellen erfahren ist, die keinerlei Fehler macht und gegen die es schwer ist, Punkte zu setzen. Und das ist ihm nicht entscheidend gelungen, um die Stimmung zu seinen Gunsten zu drehen. Aber ich würde Frau Dauscher recht geben, er hat einen guten Eindruck bei den meisten Wählern hinterlassen.
Schauen wir mal auf die Themen, die dort angesprochen worden sind und die auch im Wahlkampf möglicherweise eine große Rolle spielen. Das heißt ja, Landtagswahlen kann man nur verlieren, nicht gewinnen. Und ein Loser-Thema Nummer eins auf Landesebene ist eigentlich die Bildungspolitik. Da hat Herr Baldauf ja auch versucht, aber nicht beim klassischen Bildungsstreit, Schulstreit, den wir häufig auf ideologischer Ebene zwischen SPD und CDU erlebt haben, sondern hier ging es ja mehr um die Ausstattung, vor allem die digitale Ausstattung. Herr Zahn, hat der Herr Baldauf da punkten können aus Ihrer Sicht?
Nun, natürlich, er sagt, die Digitalisierung ist verschlafen worden. Er hätte das alles schon sehr viel früher dann in Angriff genommen. Und er trifft da durchaus einen Punkt, denn die Landesregierung hatte ja dann Anfang Januar umstellen müssen auf Fernunterricht. Und da hieß es dann plötzlich, wir haben vor Weihnachten noch die Serverkapazitäten hochgefahren. Das war natürlich einigermaßen putzig, denn es war ja klar, der Fernunterricht wird früher oder später kommen. Und dann hätte man natürlich tatsächlich schon im Sommer dafür sorgen müssen, dass ausreichend Serverkapazitäten da sind. Und dann gab es ja auch noch Hackerangriffe. Also da hat Baldauf einen Punkt. Und Malu Dreyer steht natürlich auch etwas zweifelhaft da, wenn sie jetzt plötzlich WLAN für die Schulen bis zum Jahresende verspricht. Da fragt man sich, wer hat denn die letzten 5 und 10 Jahre regiert in Rheinland-Pfalz? Also klar, da sind auch die Schulträger mit im Boot, da gibt es kritische Lehrer, da gibt es kritische Eltern. Nicht jeder will WLAN an den Schulen, aber man hätte doch von einem Land eben wie Rheinland-Pfalz erwarten können, dass man das als Ministerpräsidentin auch forciert, auch schon vor Corona.
Aber ein Schulstreit in dem Sinne ist das nicht, Frau Dauscher, oder?
Naja, wir haben so viele Positionen in den Schulen. Wir haben die Lehrer, die sich quasi fürchten vor dem Präsenzunterricht, weil auch da die Teststrategie bis fast zuletzt sehr unklar war. Wir haben Eltern, die zu Hause entweder mit Moodle, das ist das rheinland-pfälzische System für den Fernunterricht, kämpfen und dann, was Matthias Zahn schon gesagt hat, mit Servern, die ausfallen. Oder sie haben Microsoft Teams, das aber der Datenschützer nicht für eine gute Lösung hält und das eigentlich lieber heute als morgen wieder ablösen würde. Wir haben die Eltern, die einfach auch im Homeschooling sich überfordert fühlen. Und ich glaube, jeder, der Kinder hat, kann das nachvollziehen. Ich bin froh, dass meine schon so fortgeschritten sind, dass ich mich da nicht zwischen Beruf und Homeschooling noch wirklich zerreißen muss. Da sind die Interessen so unterschiedlich und am Ende, ich weiß nicht, wem das wirklich nützt.
Mhm. Groß macht die CDU ja das Thema Finanzen, Herr Jun. Schließlich ist die Landesregierung mit ihren Haushalten ja peinlicherweise in den Landesgerichten gescheitert, was Christian Baldorf natürlich genüsslich aufgetischt hat und den verschuldeten Kommunen wiederum Hoffnung macht. Wie macht er das? Macht er das richtig? Hat er einen realistischen Ansatz und tut das der SPD, der Landesregierung, wirklich weh?
Naja, es ist richtig, dass die Kommunalfinanzen nun nicht das Glanzstück der Landesregierung sind und dass der Verfassungsgerichtsbeschluss in Koblenz auch nicht gerade positiv für die Landesregierung war. Sein Ansatz sicherlich, dass die Kommunen mehr Finanzen brauchen, dass es einzelnen Kommunen nicht gut geht, den kann man sicherlich folgen. Und das ist etwas, was ja auch schon mehrfach dann in den letzten Monaten angesprochen worden ist. Und hier hat er einen Punkt setzen können, ganz eindeutig, auch wenn Frau Dreyer eben gesagt hat, dass er hier durchaus auch die derzeitige Landesregierung ja verbessert. Besserungen in der nächsten Legislatur dann anstreben will. Aber er hat damit eben durchaus einen wunden Punkt der Landesregierung erwischt.
Die Parteien übertreffen sich mit den Absichten, die Dörfer aufzuwerten, den ländlichen Raum, den ÖPNV beispielsweise zu stärken, die Internetversorgung zu verbessern. Ist das ein wichtiges Thema aus Sicht der Wähler, Herr Zahn? Interessiert die Leute das?
Ja, für die, die auf dem Land wohnen, natürlich. Mhm. Wir haben ja nicht nur Städte, sondern halt sehr ländlich strukturiert. Und das ist ein Thema, was ja auch in den vergangenen 5 Jahren schon immer bearbeitet wurde von der Landesregierung. Und es gab Fortschritte beim Breitbandausbau, aber es ist eben auch noch nicht da, wo man es haben will. Und nach wie vor hat man immer wieder Berichte über Unternehmen, die Probleme haben, ihre Daten in die Welt zu schicken, die aber darauf angewiesen sind. Also von daher Busse, Bahnen, die das gute Leben auf dem Land, die Arztversorgung, da hängt sehr viel mit dran und ist im Endeffekt ein Querschnittsthema, was natürlich auf dem Land sehr genau beobachtet wird. Also wir hatten hier die Spitzenkandidaten auch zu Gast und da gab es mehrfach auch Hörerfragen, die dann gefragt haben, warum brauche ich von Limburg bis Ransbach-Baumbach 3 Stunden? Das ist für mich wichtig, ich habe kein Auto. Also das sind Themen, die auch von den Hörern bzw. dann eben von den Wählern durchaus an die Politik adressiert werden.
CDU hat ja auch, insbesondere Herr Baldorf, versucht, beim Thema Flughafen Hahn ein wenig zu profitieren. Die Landesregierung sei viel zu unambitioniert und Herr Baldorf kam im Fernsehduell ja mit einem kompletten Konzept hervor. Nimmt man Ihnen das ab? Frau Tauscher, ist das ein Wunderpunkt für die Landesregierung, das Chaos um den Flughafen Hahn, das man heute noch politisch bespielen kann?
Naja, also gehen wir mal 5 Jahre zurück. Da waren sehr windige Unternehmer aus China, die versucht haben, den Flughafen Hahn zu kaufen. Dann musste die Landesregierung, dann hat sie die größte Schlappe dieser 5 Jahre erlebt. Sie musste den Kaufvertrag wieder rückgängig machen, weil die Leute einfach nicht bezahlt haben. Also das Thema Hahn ist immer noch ein emotionales. Und wenn sich der Innenminister jetzt hinstellt und sagt, wir haben vom chinesischen Generalkonsul, aber die Aussage, dass die Pleite von HNA nicht mit dem flugaffinen Geschäft zusammenhängt, dann erinnert mich das schon sehr an das, was vor 5 Jahren war. Dort hat man nämlich auch nicht alle Quellen befragt. Also ich weiß nicht, ob das Auswärtige Amt nicht vielleicht auch etwas andere Quellen hätte, um da tatsächlich die Finanzkraft von HNA noch darzustellen. Also man fragt lieber nicht so genau nach. Und ich weiß nicht, ob das ein großes Thema ist, aber in dem Fall hat, glaube ich, Herr Baldorf einen besseren Punkt gemacht.
Hat die Landesregierung da tatsächlich noch eine Leiche im Keller, Herr Jun? Welchen Eindruck haben denn die Wählerinnen und Wähler in Rheinland-Pfalz von der Affäre Hahn oder ist das längst vergessen?
Ich denke, die meisten wissen das nicht mehr so genau. Und in der Tat ist ja ein Verkauf an ein chinesisches Unternehmen erfolgt, das dann, wie gesagt, in die Insolvenz gegangen ist. Das ist hier besprochen worden. Hat die Landesregierung hier den möglicherweise falschen Käufer gewählt? Das kann man am Ende schwer sagen. Zum damaligen Zeitpunkt schien das nicht so. Und von daher ist es nachvollziehbar, dass man sagt, okay, es geht um ein privates Unternehmen, das eben in die Insolvenz gegangen ist. Ein chinesisches Unternehmen, wo sicherlich auch der chinesische Staat eine Rolle spielt. Aber es ist eben verkauft worden und von daher kann man nicht bei allen Unternehmen, auch wenn sie früher mal staatlich waren, am Ende nicht, oder in dem Fall ein Flughafen, nicht am Ende immer noch als Landesregierung dafür gerade stehen müssen, was dann der Käufer eines solchen Flughafens dann daraus macht. Insofern ist es nachvollziehbar, auch die Argumentation. Mhm. Und beim Wähler kann man sagen, soweit wir das sehen, können wir da kein ganz großes Interesse mehr daran feststellen. Das mag sicherlich in der Region unmittelbar im Hunsrück anders sein, aber was jetzt die Wähler insgesamt in Rheinland-Pfalz betrifft.
Sie hören in SWR 2 Forum zum Thema Landtagswahl 21. Wer regiert in Rheinland-Pfalz? Matthias Zahn. Schauen wir doch mal auf die anderen Parteien. Jetzt haben wir lange über SPD und CDU geredet. Fangen wir mal mit den Grünen an. Wie liegen denn da die Umfragewerte? Die sind ja doch deutlich hinter dem Bundestrend. Ist das ein strukturelles Problem für die Grünen? Ist das immer so? Oder gab es da auch, Stichwort Beförderungsaffäre, Dinge, die dem grünen Wahlergebnis nicht guttun werden?
Das kommt auf die Blickrichtung an, also natürlich weit hinter dem Bundestrend, aber für rheinland-pfälzische Verhältnisse liegen die Grünen mit zuletzt von Infratest DIMAP 12% doch sehr, sehr hoch. Sie hatten ja beim letzten Mal gerade mal so den Sprung in den Landtag mit 5% geschafft und natürlich ist das das Klimathema. Es ging in den Umfragen zuletzt zurück, aber ja, das Klimathema bewegt eben auch die Rheinland-Pfälzer. Man sieht es in den Wäldern. Das ist nicht mehr so wie früher. Und da haben die Grünen durchaus einen Punkt. Sie versuchen sich natürlich hier als das Original zu verkaufen. Es gibt ja auch die Klimaliste, die antritt, oder eine junge Partei wie Volt, die auch dieses Klimathema bearbeiten. Das könnte bei den Grünen noch so den ein oder andere Wählerstimme abgraben. Aber mit 12% stehen sie sehr gut da in den Umfragen. Und wenn sie das realisieren können jetzt am Sonntag, dann sind sie sicher ein wichtiger Partner auch für eine künftige Regierungsbildung.
An der Seite der SPD, Frau Dauscher, auf alle Fälle, oder ist auch ein Wechsel Richtung CDU denkbar?
Also die Grünen in Rheinland-Pfalz haben in den vergangenen 10 Jahren eines gelernt, nämlich Pragmatismus. Und sollte es tatsächlich so kommen, dass es kein Bündnis mit der SPD geben könnte, also das ist mit Sicherheit der erste Wunschpartner, dann wären die Grünen wahrscheinlich auch pragmatisch genug, mit der CDU in Bündnis einzugehen. Allerdings wird dann die Basis mit Sicherheit murren. Aber ich traue das den Grünen zu, dass sie das auch hinkriegen.
Sind die rheinland-pfälzischen Grünen eher links oder eher rechts im Bundesvergleich? Beispielsweise im Vergleich mit Baden-Württemberg?
Ich muss ganz ehrlich sagen, also in Baden-Württemberg, wenn ich das jetzt am Ministerpräsidenten festmache, dann sind sie ganz klar links davon, ja.
Ja. Wie sieht es denn mit der FDP aus, Herr Jun? Wir haben ja vorhin schon gehört, die FDP und die CDU, die vertragen sich nicht mehr bestens, hat auch persönliche Gründe. Könnten Sie sich bei der FDP vorstellen, dass sie den Partner wechseln will? Sie unterstützt ja im Grunde genommen jetzt eine rot-grüne Regierung. Das hat der FDP natürlich nicht immer gefallen. Im Bundesmaßstab in Rheinland-Pfalz scheint das aber kein Problem zu sein, oder?
Ja, man muss sagen, die FDP ist ja schon seit längerer Zeit, seit 1991, wenn sie mitregiert hat im Land, dann immer mit der SPD und nicht mit der CDU. Also es gibt da schon eine gewisse Tradition in der rheinland-pfälzischen FDP, zusammen mit den Sozialdemokraten zu regieren. Und in der Tat hat die Opposition, also insbesondere Herr Baldorf, in den letzten Jahren nichts unternommen, um die FDP stärker an die CDU heranzuführen. Und das führt auch dazu, dass eben die FDP doch, auch wenn sie keine offizielle Koalitionsaussage trifft, wenn sie die Möglichkeit hat, dieses Ampelbündnis fortzusetzen, dann eher dieses präferieren würde als eine Zusammenarbeit mit der CDU.
Und auf Bundesebene wird Christian Lindner sicher auch froh sein, dass es in diesem Koalitionsversuchslabor hier in Rheinland-Pfalz so gut geklappt hat. Er hat ja auch nicht umsonst Volker Wissing an seine Seite geholt nach Berlin als FDP-Generalsekretär. Also Lindner wollte ja nach der Bundestagswahl lieber nicht regieren als falsch regieren. Ich denke, es könnte durchaus auch für den Bund eine Idee sein, wie die Liberalen da auch wieder ins Regierungsgeschäft zurückkommen könnten auf Bundesebene.
Zumal ja Baden-Württemberg auch gewählt wird am kommenden Sonntag. Und da gibt es ja auch die Überlegung, dass die Grünen, wenn sie die Nummer 1 wieder werden sollten, und danach sieht es ja relativ stark aus in den Umfragen, jedenfalls viel deutlicher als in die Situation in Rheinland-Pfalz, dass es dort auch zu einem Wechsel des Koalitionspartners kommen könnte. Und die FDP, die bisher sich ja immer geweigert hatte, sozusagen die Grünen noch stärker zu machen, weil sie die als direkte Konkurrenten empfunden haben, sind offensichtlich bereit, in Baden-Württemberg einen grünen Ministerpräsidenten mitzuwählen. Dann kommt Herr Jun auf Bundesebene aber richtig ein neues Modell zu tragen. Die CDU muss damit rechnen, am kommenden Wochenende nicht allzu gute Ergebnisse zu holen in Rheinland-Pfalz und vor allen Dingen in Baden-Württemberg. Auch natürlich wegen dem Bundestrend Maskenskandal, Klammer auf, Klammer zu. Und dann könnten sich neue Modelle, Politikmodelle, alte oder neue, bilden. Was wird das denn für Auswirkungen haben auf die Situation, insbesondere bei der CDU in Berlin?
Naja, sicherlich wird man da nicht sehr erfreut sein, wenn man am Ende in beiden Ländern in der Opposition landet, in dem einen landet, in dem anderen verbleibt. Und das wird dann sicherlich Diskussionen in der CDU hervorrufen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass die beiden Landtagswahlen sehr stark im Schatten der populären Ministerpräsidenten stehen. Winfried Kretschmann auf der einen Seite und Malu Dreyer auf der anderen Seite. Und dass man hier Armin Laschet keinen großen Vorwurf machen könnte, wenn denn die Ergebnisse nicht besonders gut ausfallen, das wird man auch sehr stark auf die regionale Ebene runterbrechen. Und insofern wird damit noch keine Vorentscheidung, und das ist ja die Frage, die manche in Berlin bewegt, was die Kanzlerkandidatenfrage getroffen sein wird. Und von daher denke ich, dass man eben natürlich diskutieren wird, was ist nun passiert. Und es gibt sicherlich auch keinen Rückenwind für Armin Laschet, wenn denn die Wahlen so ausgehen, wie die Umfragedaten derzeit das andeuten. Aber es wird sicherlich noch nicht die Vorentscheidung getroffen.
Sehen Sie es aus?
Oder beziehungsweise am Sonntag.
Ja, Frau Dauscher, sehen Sie das ähnlich? Ist für Armin Laschet hier weder was zu gewinnen noch zu verlieren am kommenden Sonntag?
Es wäre etwas zu gewinnen. Wie viel zu verlieren ist, das weiß ich nicht. Wenn er es schaffen würde, wonach es tatsächlich nicht aussieht, dass die CDU in Rheinland-Pfalz oder in Baden-Württemberg ans Regieren käme, dann könnte das sehr für ihn sprechen. Aber in der Frage der Kanzlerkandidatur, jetzt hat sich ja Jens Spahn quasi selbst schon ins Aus geschossen, ob dann wirklich alles auf Herrn Söder hinausläuft oder wie die Gemengelage ist. Ich glaube, da kommen noch sehr viel mehr Faktoren, die einen Einfluss haben als die Wahlen hier im Südwesten.
Wenn das Modell von Mainz weiterhin heißt Rot-Gelb-Grün und in Baden-Württemberg möglicherweise Grün-Gelb-Rot herauskommen könnte, Matthias Zahn, sind das Modelle, die der CDU auf Bundesebene Angst und Bange machen müssen?
Ja, wir lernen, die Farbpalette wird breiter und es gibt einfach sehr viele Möglichkeiten, wenn man in den Bundesrat schaut. Da hat sich ja in den letzten Jahren zum Beispiel die Koalition in Thüringen etc. in Bremen, es wird bunter, es gehen immer mehr Möglichkeiten. Man hatte ja, als die Ampel kam vor 5 Jahren gesagt, oh, eine Dreierkoalition, ob das halten wird. Wir haben jetzt in vielen Ländern schon Dreierkoalitionen und ja, das bringt mehr Spiel in die ganze Sache und das macht es für die Union nicht unbedingt einfacher. Und natürlich ist da eine Ära Merkel, die zu Ende geht. Wenn jetzt die CDU beide Wahlen hier verliert am Sonntag, dann ist das ein Fehlstart für Armin Laschet. Würde Frau Dauscher zustimmen, es ist damit nicht ausgemacht, dass Söder damit nach oben steigt, aber es sind sehr, sehr, ja, sage ich mal, unvorhersehbare Monate, wie dieser Machtübergang von Laschet, Söder, Merkel, Spahn spielt auch noch eine Rolle, wie das alles zusammenkommen soll und man dann im September die Bundestagswahl gewinnen will. Also das wird sehr, sehr spannend für die Union.
Schauen wir nochmal nach Mainz zurück. Rot-Gelb-Grün ist die Regierung im Moment, könnte so bleiben, aber es kann auch ganz anders kommen. Wenn die Freien Wähler, die ja bei 4-5% taxiert werden, tatsächlich in den Landtag kommen könnten, Herr Jun, was könnten die Freien Wähler ausrichten in einem 6-7-Parteien-Parlament?
Naja, es wäre natürlich so, dass sie dann eine bestimmte Nähe zur CDU haben und die CDU sicherlich dann eben mit ihnen auch Sondierungsgespräche führen könnte, wenn denn rechnerisch eine Regierung möglich wäre und sich die Freien Wähler dann daran beteiligen würden. Aber spannender wäre es, wenn sie nicht reinkämen und bei 4,9% landen, weil dann möglicherweise ja sogar eine rot-grüne Mehrheit sich im Landtag ergeben könnte. Wenn sie reinkommen, glaube ich, dann hätten wir zwar noch mehr Debatte im Landtag, wir hätten noch mehr Vielfalt im Landtag, aber an den Mehrheitsverhältnissen würde sich vermutlich nicht so viel gravierend ändern, da wir derzeit beobachten, dass die Wählerwanderungen, wenn sie denn stattfinden, hauptsächlich zwischen CDU und Freien Wählern stattfinden.
Das heißt, ein Erfolg der Freien Wähler ging immer auf Kosten der CDU.
Genauso beobachten wir das derzeit. Wir sehen es ja auch, aus den Daten können wir es gut herauslesen. Die CDU geht runter, die Freien Wähler gehen hoch, während die SPD primär von den Abnahmen der Grünen profitiert, weil eben viele grüne Wähler eine Präferenz für Frau Dreyer als Ministerpräsidentin haben und hier nicht am Ende mit Christian Waldorf aufwachen wollen. Und deswegen im Moment profitiert die SPD primär von grünen Wählern, die zu ihr im Moment rüberkommen.
Seit 5 Jahren ist ja auch die AfD im Mainzer Landtag. 12,6% hat die Partei vor 5 Jahren bekommen und scheint auch diesmal relativ ungefährdet wieder reinzukommen. Wie ist diese AfD in Rheinland-Pfalz einzuschätzen, auch im Vergleich zu anderen Landesverbänden? Da hieß es ja, sie seien eher etwas gemäßigter. Ist dieser Eindruck richtig, Frau Dauscher? Ist das eine gemäßigte AfD-Ausgabe in Rheinland-Pfalz im Vergleich?
Also im Vergleich mit den Verbänden im Osten Deutschlands kann man das sicher schon sagen, aber es gibt auch eine zunehmende Radikalisierung, die sich hier manifestiert. Wir haben mit Michael Frisch an der Spitze sicher jemanden, der sehr höflich ist, sehr konservativ auftritt, sehr, sehr oft auch bedächtig ist, selten ausfällig im Landtag wird, aber schon in der zweiten Reihe dahinter, wenn wir jetzt Joachim Paul aus Koblenz nehmen oder wenn wir den Bundestagsabgeordneten Sebastian Münzenmeier aus Mainz nehmen, der sehr, sehr hohe Zustimmungswerte bei den Parteitagen immer erfährt, also über 90% war, glaube ich, zuletzt. Also inwieweit beide wirklich ganz fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, da sind, glaube ich, zunehmend Zweifel erlaubt.
Und das ist auch ein Spiel mit verteilten Rollen, denn Frisch, wie Frau Dauscher sagt, der ist der brav bürgerlich-konservative, der auch auf den Parteitagen entsprechend Reden hält. Und dann kommen eben radikalere Kräfte, sage ich mal, und machen eben abfällige Bemerkungen über Migranten und lösen damit Begeisterungsstürme im Publikum aus. Also an solchen Punkten merkt man schon, wie die Partei auch tickt. Und ja, es gab auch kürzlich Recherchen des SWR, der ARD. Da ging es um einen ehemaligen Mitarbeiter von Frisch beim AfD-Kreisverband und in der Stadtratsfraktion. Der ist 10 Jahre vorher für die NPD angetreten. Da sagt eben Frisch, das war eine Jugendsünde. Wir müssen als Christen immer eine zweite Chance geben. Dann gab es einen Bericht jetzt über einen Fraktionsmitarbeiter, der Kontakte ins rechtsextreme Milieu hat. Also wenn man das Gesamtpuzzle zusammensetzt, dann stellt sich tatsächlich die Frage, was kommt hinter diesem brav bürgerlichen Michael Frisch, der eben diese Partei im Moment als Spitzenkandidat im Land vertritt.
Und dennoch hat die AfD gute Chancen, wieder reinzukommen, oder?
Das ist tatsächlich für mich auch überraschend. 9% hatten wir sie jetzt im letzten ARD-Deutschland-Trend. Und es ist ja die Frage, Rheinland-Pfalz ging es ja auch vor Corona wirtschaftlich nicht wirklich schlecht. Wir sind nicht ein ostdeutsches Bundesland, das entvölkert ist, wo die Menschen weniger verdienen. Also es ist die Frage, warum kann die AfD hier nach diesen 5 Jahren nach wie vor so reüssieren? Auch wenn man die anderen Politiker fragt, da kommt dann nicht viel. Da kommt dann, ja, eben auch nur Schulterzucken. Sie wissen es nicht. Und man hätte ja vor 5 Jahren, hatte man den Eindruck, die etablierten Parteien haben das so ein bisschen als Betriebsunfall in der Landesgeschichte gesehen, dass die AfD da sozusagen mit starken 12,6% in den Landtag gespült wurde durch die Flüchtlingskrise. Aber sie sind da und offenbar gekommen, um zu bleiben.
Es gibt noch eine Partei, die Linkspartei, die in Rheinland-Pfalz antritt. Bisher meistens ohne große Chancen, Herr Juhn, diesmal auch wieder. Und vor allen Dingen, warum ist das so? Die Partei hat eine neue Führungsspitze auf Bundesebene, ist ambitioniert, eventuell in die Bundesregierung eintreten zu wollen, also auf Bundesebene erstmals mitregieren zu wollen. In Rheinland-Pfalz kommen sie nicht auf die Füße. Woran liegt's?
Sie gewinnen erstmal zum einen in Rheinland-Pfalz kein eigenes Gewicht. Es kennt eigentlich kaum jemand die Landespolitiker der Linken. Das sind unbekannte Personen für die meisten Wähler. Und es ist ihnen nie gelungen, hier jemanden aufzubauen oder Persönlichkeiten aufzubauen, die eine breitere Öffentlichkeit erreichen. Und zweitens, dann ist es so, und das würde ich ergänzen zu Herrn Zahn, wir haben eine Reihe von Wählern, auch in Rheinland-Pfalz, auch in den westlichen Bundesländern, die mit den etablierten Parteien nicht viel anfangen können, die unzufrieden sind mit der Politik oder die sehr weit ab sind von der Politik, die mit Politik sich wenig beschäftigen wollen und deswegen aus so einer Art Unzufriedenheit, Protest nach wie vor eine Partei wählen, die eben nicht dem etablierten Spektrum entspricht. Und das waren in den westdeutschen Ländern auch häufig linke Wähler. Die sind jetzt aber stark bei der AfD. Und deswegen ist es für die Linke in eben den westdeutschen Ländern, die durchaus eine ökonomische Prosperität haben. Das Gleiche gilt ja auch für Baden-Württemberg, schwer für die Linke, Linke Fuß zu fassen.
Die Linke will die amerikanischen Atomraketen aus Rheinland-Pfalz rauswerfen. Frau Dorscher, ist das kein Hit? Kommt das überhaupt nicht an? Haben die Leute mehr Angst um ihre Arbeitsplätze, wenn die amerikanischen Soldaten möglicherweise doch abziehen oder vielleicht doch bleiben oder abziehen sollen, wie es die Linke will?
Ja, die Linke will ja noch viel mehr. Da geht es ja nicht nur um die amerikanischen Raketen in Büchel. Die Linke protestiert auch regelmäßig vor der Airbase in Ramstein. Ich glaube, die Atomraketen hätte nahezu jede Partei gerne weg, zumindest aus dem linken Spektrum. Also SPD und Grüne würden sich sicher nicht wehren, wenn die Atomraketen abgezogen würden. Aber insgesamt ist natürlich, gerade wenn ich jetzt an Ramstein denke, das amerikanische Militär schon auch ein wichtiger Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz.
Also keine populäre Forderung?
Ich glaube, es würde niemand tatsächlich widersprechen, die Atomraketen abzuziehen. Aber ich glaube, das Thema ist im Moment einfach nicht wichtig genug in der öffentlichen Wahrnehmung. Es spielt nicht so eine große Rolle, als dass damit eine Wahl, eine Partei über die 5%-Hürde gehievt werden könnte.
Für die Zivilbeschäftigten ist es natürlich ein großes Thema. Und da hat die Linke tatsächlich Leerstellen, wie ich es erlebt habe. Also auf die Nachfrage, was soll denn dann kommen, wenn die Amerikaner weg sind? Da heißt es dann, ja, Konversion, wir hätten damit eigentlich schon viel früher anfangen müssen. Irgendwas mit erneuerbaren Energien. Man möchte tausende Bäume auf den amerikanischen Militärflächen pflanzen. Also das wirkt natürlich für die Menschen vor Ort nicht durchdacht. Und auf der anderen Seite muss man zugestehen, es gibt auch viele Menschen in Rheinland-Pfalz, die leiden unter der Präsenz der US-Amerikaner. Fluglärm, Dreck, also auch das war hier bei unseren Hörer-Call-ins ein großes Thema rund um die Airbase Ramstein. Das bewegt die Menschen und da hatte keiner der Politiker eigentlich eine Antwort, wie man zum Beispiel gegen den Fluglärm durch die Amerikaner, der eine große Belastung ist für diese Menschen, wie man dagegen vorgehen will.
Wir kommen langsam zur Schlussrunde. Am Sonntag wird gewählt in Rheinland-Pfalz. 3,1 Millionen Menschen haben das Recht, mitzuwählen. Viele haben das auch schon gemacht per Briefwahl. Jetzt wollen wir einfach nochmal in der Schlussrunde in die Glaskugel gucken, bei aller professionellen Distanz natürlich. Fangen wir bei Ihnen an, Herr Juhn. Was glauben Sie denn, wer wird am Sonntagabend Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin bleiben? Und vor allen Dingen, in welcher politischen Konstellation? Was halten Sie für am wahrscheinlichsten?
Ja, das spricht vieles dafür, dass die jetzige Koalition fortgesetzt werden wird und dass es wieder eine Mehrheit für eben SPD, Grüne und FDP geben wird. Das liegt zum einen daran, dass eben wir wissen, dass bei Landtagswahlen die Person des zu wählenden Ministerpräsidenten eine sehr wichtige Rolle spielt. Und dann liegt es auch daran, dass, was auch wichtig zu nennen ist, dass es keine richtige Wechselstimmung im Land gibt. Und wenn wir das beides zusammennehmen, dann kann ich mich gar nicht erinnern, dass dann am Ende eine Ministerpräsidentin mit so hohen Popularitätswerten und eine Landesregierung, von der man sagt, na, im Grunde genommen läuft's ja noch ganz gut, die können ruhig weitermachen, abgewählt worden ist. Wenn das beides zusammenkommt, also führte das in der Regel dazu, dass die Landesregierung weitermachen durfte.
Bringen die Freien Wähler noch ein bisschen Chaos in die Rechnung rein, Matthias Zahn, oder schließen Sie sich der Einschätzung von Professor Juhn an?
Ich sehe das ganze Rennen doch ein bisschen offener. Das kann noch zu einem Betriebsunfall führen, wenn die Freien Wähler bei 5-6% reinkommen. Dann nagen sie es bei der CDU ab, aber dann hätte vielleicht eine Ampel keine Mehrheit mehr. Und ja, dann wird man sehen, dann wird das sehr spannend. Also es kann sein, dass Rheinland-Pfalz nach dieser Wahlnacht in einem 6-Parteien-Parlament aufwacht mit möglicherweise entsprechend unübersichtlichen Mehrheitsverhältnissen.
Frau Dorscher, Sie haben das letzte Wort.
Tja, ich kann mich eigentlich nur Herrn Professor Juhn anschließen, da mein eigener Kaffeesatz mit Sicherheit nicht aussagekräftiger ist als das, was die Demoskopen im Moment zu ermitteln. Auch ich sehe es als die wahrscheinlichere Variante, dass das derzeitige Bündnis fortgesetzt wird, kann aber auch Matthias Zahn zustimmen. Falls die Freien Wähler reinkommen, wird alles noch einmal neu gemischt.
Das war das SWR2-Forum zum Thema Landtagswahl 21. Wer regiert in Rheinland-Pfalz? Wenn Sie immer noch nicht entschlossen sind, heute Abend sind die Spitzenkandidaten aller Landtagsparteien und die der Linken und der Freien Wähler im SWR-Fernsehen ab 20.15 Uhr. Ich bedanke mich hier für die Diskussion bei Karin Dauscher, Landeskorrespondentin für die Rheinpfalz, bei Professor Dr. Uwe Juhn, er ist Politikwissenschaftler an der Universität Trier, und Matthias Zahn von der SWR-Redaktion Landespolitik in Mainz. Mein Name ist Klaus Heinrich.